Willkommen bei Leise Kraft. Als Founder jonglierst du drei Rollen. Unternehmer, Manager, Experte und niemand hat dir beigebracht, wie du zwischen ihnen wechselst, ohne auszubrennen. Gelingende Beziehungen sind dein größter Hebel. Und die wichtigste Beziehung? Die zu dir selbst. In diesem Podcast lernst du Leadership auf allen Ebenen. Von Selbst- und Teamführung bis Investor Resonance. Bewusstes Unternehmertum. Erfolgreich sein und Mensch bleiben. Dein Host, David Liebnau. Los geht's!
Herzlich willkommen bei Leise Kraft. Heute geht es um Scalable Logic und damit um den Faktor meines Founder Resonance Systems, den die meisten Founder zwar auf dem Schirm haben, aber auch hier fehlt es vielen an Klarheit. Im Kern geht es in Gesprächen mit Investoren hier um drei Fragen. Und diese drei Fragen, die stellen sich Investoren immer. Leise oder laut? Das ist die Frage 1 nach deinem Burggraben, deinem Moat. Warum kann das, was du machst, niemand einfach nachmachen oder was schützt dich vor der Konkurrenz? Das zweite, die Einheitsökonomie oder Unit Economics. Und die Frage, verdienst du mehr, als du ausgibst, um einen Kunden zu gewinnen? Und drittens, Cash-Logik. Hast du die Prioritäten wirklich in der richtigen Reihenfolge? Diese Folge hilft dir, dich auf die wirklich erfolgskritischen Fragen zu fokussieren und deine Antworten zu überprüfen. Die Moat-Frage kennen die meisten Founder. Ja? Cost of Acquisition, Lifetime Value auch, Cashflow sowieso. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Antworten, die geliefert werden, oft nicht tragfähig sind. Zu dünn, zu allgemein oder auch einfach nicht überzeugend unter Druck. Gute Pitch-Decks antizipieren zwar diese Fragen, aber Fragen antizipieren im Deck und sie klar und präsent unter Druck zu beantworten, sind natürlich zwei Paar Schuhe. Und ein Investor merkt den Unterschied, ja, zwischen jemand, der die Frage kennt und jemand, der die Antwort wirklich verstanden hat und verkörpern kann. Ja. Das eigentliche Thema hinter dieser Folge eigentlich ist also nicht nur, hier sind die Fragen, die du noch nicht kanntest oder hier sind die ultimativen Antworten da drauf, sondern es ist wie ein Spiegel, wo du mal überprüfen kannst, wie tragfähig deine Antworten darauf sind. Ja, auf diese zentralen drei Fragen, die einfach für den Bereich Scalable Logic und damit auch natürlich die rationale Investitionswürdigkeit in dein Unternehmen entscheidend gestalten. Tech-Founder denken oft, ne, das habe ich drauf, Skalierbarkeit ist nicht mein Thema. Und als Konzept stimmt es auch bei den meisten, aber das Konzept ist nicht die Antwort hier. Es geht letztlich bei Scalable Logic um die Systemarchitektur deines Unternehmens. Nicht die Features, sondern die Architektur. Ja, ein Investor fragt wirklich, ne, zeig mir A, warum das, was du machst, nicht zu kopieren ist. Zeig mir, dass die Unit Economics tragen und zeig mir, dass du weißt, was zuerst kommt. Weil Wachstum ohne Profitabilitätslogik ist kein Beweis, dass du ein gutes Unternehmen hast. Es ist der Beweis dafür, dass du Geld ausgeben kannst. Klar, Umsatz und Profit sind nicht dasselbe, Wachstum und Tragfähigkeit aber eben auch nicht. Und ja, lass uns diese drei Fragen mal einzeln analysieren und anschauen, eben auch, wie deine Antworten halten. Also, das heißt, wir schauen uns den Moat, deinen Burggraben an. Warum kann das niemand einfach nachmachen, was du machst? Zweitens, Unit Economics, die Einheitsökonomie. Verdienst du mehr, als du ausgibst? Und drittens, die Cash-Logik. Also, Cash, People, Revenue. Hast du das in der richtigen Reihenfolge? Fangen wir an mit dem Moat, dem Burggraben. Vielleicht erst nochmal, ne, was ist ein Burggraben und was ist es nicht? Nicht sind ja, Produktqualität, Execution, Features. Ja, wir sind schneller, wir haben ein besseres UX, wir haben einen günstigeren Preis. Das sind Mauern, das ist kein Graben. Der Unterschied zwischen Mauern und Graben ist Mauern wie eben Produktqualität, Durchführungsexzellenz, das Features. Das macht das Unternehmen nach innen stark, aber hohe Mauern kann gut finanzierter Wettbewerber übersteigen. Er baut einfach eine Leiter. Ein Graben macht es strukturell wesentlich schwieriger, überhaupt ranzukommen, unabhängig vom Angreifer. Und ein echter Burggraben wird mit der Zeit stärker, nicht schwächer. Ja, da gibt's 4 klassische Quellen oder Kategorien von Burggräben. Es gibt die Netzwerkeffekte, die proprietären Daten, die Wechselkosten und die regulatorischen Hürden. Schauen wir uns zum Beispiel LinkedIn als Netzwerkeffekt an. Ja, LinkedIn hat keinen technologischen Vorsprung. Das Produkt ist nicht revolutionär. Der Burggraben hier ist, dass alle relevanten Entscheider schon dort sind. Und die Recruiter auch. Die gehen nicht weg, solange Kandidaten dort sind. Ja, und Kandidaten gehen nicht weg, solange Recruiter dort sind. Jede neue Person macht das Netzwerk wertvoller für alle anderen. Ja. Xing hat dasselbe versucht, regional, ohne globale Netzwerkdichte. Ist heute irrelevant im Dachraum. Ja, ist kein Produktunterschied, ist ein Netzwerkdichteunterschied. Aber wichtig, ne, Burggräben sind nicht für immer. Google, ja, hatte den fast perfekten Burggraben. Nutzerdaten, Algorithmus, Milliarden Gewohnheiten. Und trotzdem, ne, ChatGPT, Perplexity und Co. haben die Grundannahme der Websuche in 2 Jahren erschüttert. Also die härtere Frage für dich ist nicht, eben habe ich einen Burggraben, ja oder nein, sondern welche technologische Entwicklung der nächsten 3 bis 5 Jahre kann dein Moat gefährden und wie gehst du damit um? Das ist die Frage, die Investoren stellen. Nicht als Angriff, ja, sondern als Test, ob du es wirklich durchdrungen hast. Denk dran, eine Burg ohne Graben ist ein Gebäude, aber mit Graben ist es eine Festung. Ja, der Graben hält fern, die Mauern schützen nach innen und du brauchst beides. Aber der Graben entscheidet, ob jemand überhaupt angreift. Einen kleinen Selbstcheck für dich mal zur Überprüfung. Frag dich erstens, was macht es für einen gut finanzierten Wettbewerber in 12 Monaten schwieriger, dich zu kopieren? Welche Entwicklung kann dein Moat gefährden? Und wie gehst du damit um? Wenn du länger als 1 Minute für diese Antworten brauchst, hast du da noch eine Aufgabe, ja, eine Vertiefungsaufgabe. 2. Thema, Unit Economics oder Einheitsökonomie. Ja, die Grundlogik ist klar. Du hast einmal Cost of Acquisition, CAC. Die Frage also, was kostet es, einen Kunden zu gewinnen? Und du hast den Lifetime Value, LTV, oder die Frage, was bringt dieser Kunde über seine gesamte Zeit an Value? Faustregel hier, der LTV muss mindestens 3:1 über dem CAC stehen. Ja, darunter geht es nicht um Produktverbesserung, es geht um Unit Economics Optimierung und die Entwicklung letztlich deines Skalierungshebels. Ein Beispiel zur Illustrierung, nehmen wir ein Software-as-a-Service-Modell, konkret durchgerechnet. Ja, ein Kunde zahlt zum Beispiel 20 Euro pro Monat als Abo für deine Software. Und die Akquisekosten sind 100 Euro. Dann hast du ein Break-Even nach 5 Monaten. Bleibt der Kunde jetzt aber im Schnitt 2 Jahre, ja, hast du ein LTV von 480 Euro. Das heißt, dein LTV zum CAC ist fast 5:1. Das ist solide. Ja? Und der entscheidende Satz hier ist, unser Kunde bleibt im Schnitt 2 Jahre. Das ist eine Story, die schafft Vertrauen. Ja, das ist nicht nur eine Zahl, das ist der Einstieg wirklich in ein Gespräch, hoffentlich auch über dein Funding. Du kannst dir das Ganze nochmal auch bildhaft vorstellen. Stell dir vor, du hast einen Eimer mit einem Loch. Unten das Loch, ja, das sind die Cost of Acquisition. Und du hast einen Wasserhahn, der oben das Wasser reinlaufen lässt. Das ist der Lifetime Value deines Kunden. Und wenn mehr rausläuft, als reinkommt, ja, dann wird dir kein Investor helfen beim Nachfüllen auf Dauer. So, und kannst du dein Verhältnis vom CAC zum LTV auf die Stelle genau benennen? Nicht ungefähr, sondern auf die Stelle genau? Wenn nicht, hier hast du eine Aufgabe. Lass uns den dritten Bereich angucken, die Cash-Logik oder eben dieses Cash-People-Revenue-Framework. Nick Sonnenberg, der das Buch geschrieben hat, Come Up for Air, empfiehlt es als Prioritätenlogik. Cash zuerst, dann People, dann Revenue. Und das ist oft gegenintuitiv, ja, und deshalb wird es so häufig auch nicht beachtet. Aber lass uns das nochmal anschauen, ja. Warum ist es wirklich wichtig, zuerst mal auf den Cash zu schauen? Ohne Kontrolle über Cash ist jede Einstellung ein Risiko. Du weißt nicht, ob du nächsten Monat noch zahlungsfähig bist. Wer Cash als nachgelagertes Problem behandelt, wächst in Abhängigkeit von der nächsten Runde. Ja? Du wächst da immer mehr rein in den Druck, nicht heraus. Und jede Verzögerung beim Investment dann wird für dich existenziell. Nicht strategisch, sondern wirklich existenziell. Ja? So, warum erst People, dann Revenue? Du baust zuerst das Team, das Revenue erzeugen kann, wenn Cash es erlaubt, nicht umgekehrt. Revenue als erstes klingt zwar unternehmerisch, ist aber eigentlich ja, rückwärts und nicht tragfähig. Ja, du jagst dann den Umsatz ohne die Struktur, die ihn trägt. Viele Delivery-Apps ja, in den Corona-Jahren haben das erlebt. Die haben ein riesiges Revenue-Wachstum aufgebaut, tausende Fahrer eingestellt, Märkte aggressiv expandiert und dann Cash-Krisen. Nicht wegen schlechtem Produkt, sondern weil People und Revenue priorisiert wurden und Cash als nachgelagertes Problem galt. Und das Muster hier ist Funding rein, sofort in Wachstum, nächste Runde nötig und dann Verzögerung, Krise. Das war kein Einzelfall, das war das strukturelle Problem einer ganzen Startup-Generation. Und die Lektion, Revenue Gear ohne kaufmännische Unit Logic ist kein Wachstum. Das ist Abhängigkeit, die als Wachstum verkleidet wird. Positiv Beispiel, zum Beispiel für einen Founder einer Software-as-a-Service-Unternehmung mit Cash-Disziplin. Statt jetzt 10 Sales-Leute einzustellen, um Revenue zu pushen, stellt er erstmal nur 2 ein, validiert die Unit Economics und baut dann das Ganze auf und aus, wenn der Cashflow es erlaubt. Revenue entsteht dann als Ergebnis der Disziplin, nicht als Voraussetzung. Und dieser Founder, ja, der braucht weniger Runden und ist in jeder Verhandlung stärker, weil er nicht auf das nächste Geld angewiesen ist, sondern es strategisch einsetzen kann. Ja, also es ist wie bei der Wiederbelebung, ja, das CPR-Framework. Wenn jemand nicht atmet, ja, fängst du nicht mit dem Herzrhythmus an, sondern du sicherst erstmal die Atemwege. Die Reihenfolge entscheidet und rettet das Leben oder rettet das Unternehmen. Ja? Cash, People, Revenue. Für dich zur Überprüfung, schau mal, wie dein Cashflow aussieht. Ja? Jetzt, nicht in 6 Monaten, in diesem Quartal. Kannst du das in 2 Sätzen beantworten? Also nochmal ja, zur Erinnerung oder Wiederholung. Wir haben einerseits erforscht, wie ist es mit dem Moat, dem Burggraben? Was macht dich in 12 Monaten schwerer zu kopieren und welche Entwicklung gefährdet deinen Graben? Wir haben uns Unit Economics angeguckt und die Frage erforscht, ist dein LTV mindestens 3:1 über deinem CAC und kennst du die Zahl auf die Stelle genau? Und wir haben die Cash-Logik mit dem CPR-Framework Cash People Revenue untersucht und weißt du, wie dein Cashflow jetzt aussieht? Und ist deine Reihenfolge richtig, ne? Cash People Revenue. Ich lade dich ein zu einem kleinen Praxis-Assessment für dich, ja? Nimm dir ein Blatt Papier, mal da 3 Spalten drauf, Mode, Unit Economics, Cashflow. Ja, mach es am besten gleich. So, und dann ist die Aufgabe, pro Spalte mal 3 Sätze zu schreiben, nicht mehr. Sätze, die du auch sozusagen auswendig weißt, die du auch unter Druck sagen kannst, die du in Minute 2 in einem Investoren-Pitch platzieren kannst, bevor die Frage gestellt wird. Ja? So, und wenn es dir schwerfällt, diese Sätze in eine Spalte zu formulieren, dann weißt du, was deine strategische Aufgabe ist. Ja, das ist kein Deck-Update, das ist ein Klarheits-Update, was es braucht. So, was ich dir heute mitgeben möchte, ist nicht nur das Bewusstsein für Mode, Unit Economics und Cash Logic. Diese Fragen waren dir wahrscheinlich vorher schon bekannt. Aber ich will dich wirklich einladen, deine Antworten darauf zu überprüfen und zu vertiefen, dass sie wirklich tragfähig werden, dass du sie auch unter Druck nicht nur benennen, sondern verkörpern kannst. Ja? Und wenn du merkst, an dieser Klarheit, der Klarheit deiner Antworten, braucht es noch ein Update, empfehle ich dir mal einen Reflexionsspaziergang. Entweder mit dir alleine oder mit einem Sparringspartner, der dir wirklich mal zuhört, der dir hilft, deine Klarheit noch zu vertiefen. Und nach einer Stanford-Studie wissen wir heute, dass ein Spaziergang in der Natur unser kreatives Vermögen um 60% steigern kann. Ja, deshalb gehe ich auch mit meinen Coaches sehr gerne, entweder mobil über ein Headset oder auch physisch in Präsenz im Berliner Tiergarten während des Coaching-Gesprächs in der Natur miteinander spazieren als Walk-to-Talk. Das ist eine super Praxis, um wirklich tiefer zu kommen. Und ja, das wünsche ich dir. Wie gesagt, entweder mit dir allein oder mit einem Sparringspartner, der dich dabei begleitet und unterstützt und hilft, wirklich da nochmal tiefer und klarer zu werden, oder wenn du willst, auch gerne mit mir. Du kannst dich dafür bewerben, sozusagen über einen One-on-One-Termin mit mir. Die weiteren Infos dazu findest du in den Shownotes. Und in jedem Fall wünsche ich dir ganz viel Klarheit und natürlich Leichtigkeit beim Skalieren mit deinem Business. Und ja, bis gerne bald. Dein David.
Schön, dass du heute bei Leisekraft dabei warst. Wenn du bereit bist für noch bewussteres Unternehmertum und mehr Leadership Intelligence, hast du 2 Möglichkeiten. Mach das 3-Minuten Resonance Assessment und erhalte sofort deine persönliche Profilauswertung. Oder bewirb dich für einen kostenlosen Discovery Call, 60 Minuten Strategy Session mit David. Links in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge und denk dran, wer klar ist, dem folgt die Welt.